Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Ich bin Julia Ley und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Dreiviertelstunde, in der es um Grenzgänger geht. Um Menschen, die die Grenzen zwischen Arm und Reich überwinden, zwischen Protestanten und Katholiken, aber auch zum Beispiel zwischen Judentum und Islam. Ein säkulares Klischee besagt ja, dass Religion die Menschen engstirniger macht, dass sie sogar zu Hass und Gewalt führen kann. Das ist natürlich nicht per se falsch, aber in dieser Stunde wollen wir den Blick mal auf die andere Seite richten. Auf Menschen, deren Religion sie dazu inspiriert, auf andere zuzugehen. Auf Menschen zum Beispiel, die anders glauben, anders sprechen, anders aussehen, vielleicht auch einfach einer ganz anderen Schicht angehören. Ein so ein Mensch ist Andreas Knapp. Er leitete früher das katholische Priesterseminar in Freiburg. Vor 25 Jahren entschied er sich dann, seinen Job an den Nagel zu hängen und sich fortan ganz der Nachfolge Jesu zu widmen. Konkret hieß das für ihn erstmal putzen gehen in einer Pflegeeinrichtung bei Paris.
Ich habe mich dann oft gefragt, was machst du hier eigentlich? Vorher hast du hier große Vorträge gehalten und Leute begleitet und Examina abgenommen und jetzt putzt du hier. Und das hat mir sehr geholfen zu merken, ich mache hier eine Entziehungskur. Ich hatte mich an vieles gewohnt, was mich so in meiner Persönlichkeit aufbaut und mich kitzelt und mich stärkt. Ja, da bin ich jemand. Und jetzt stellt sich die Frage, wer bin ich denn dann, wenn dieses Äußere ziemlich wegfällt? Was ist denn dann noch übrig?
Knapp ist Mitglied der Gemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium. Das ist ein Orden, der auf den französischen Mönch Charles de Foucault zurückgeht. Und über diesen Mann, der an diesem Sonntag zusammen mit fünf anderen in Rom heilig gesprochen wird, hören wir in etwa einer halben Stunde mehr. Eine, die auch ganz viel über Menschen geforscht hat, die Grenzen überwinden, ist Hedin Jonker. Sie ist Religionshistorikerin und hat sich viel mit einem Teil deutscher Geschichte beschäftigt, von dem heute wahrscheinlich die meisten nichts oder sehr wenig wissen. Und zwar bildete sich in Berlin der 20er und 30er Jahre ein Netzwerk von jüdischen und christlichen Intellektuellen, die enge Freundschaften zu indisch-muslimischen Migranten pflegten, sich für den Islam begeisterten, teilweise auch Muslime heirateten und oder sogar selbst konvertierten. Und über diese spannende Phase gelebter Interreligiosität und darüber, was passierte, als dann die Nazis an die Macht kamen, spreche ich jetzt mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Jonker.
Vielen Dank.
Frau Jonker, viele fragen sich jetzt vielleicht, Juden und Muslime in Berlin, der Weimarer Republik, was zum Teufel hat das alles mit mir zu tun heute in Deutschland 2022? Mhm. Und ich würde deshalb ganz gerne einmal ganz vorne anfangen, nämlich bei Ihnen. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gestoßen und was hat Sie daran so sehr fasziniert, dass Sie dem wirklich jahrelang nachgespürt haben?
Ich habe in den letzten 30 Jahren Muslime in Deutschland und in Europa erforscht. Immer haben wir die 60er Jahre als Ausgangspunkt genommen, nämlich als die türkische und jugoslawische Arbeitsmigranten kamen. Und irgendwann realisierte ich mich, dass das falsch war, dass die Geschichte viel länger war und keine Arbeitsmigrationsgeschichte, dass es Moscheen gegeben hatte und Gemeinden, dass der Zweite Weltkrieg dahin einen Bruch verursacht hatte, auch in unserer Wahrnehmung, und dass ich die aufarbeiten sollte. Und das habe ich jemand vorgetragen. Die sagte, nee, niemals. Das gibt's nicht. Hab dann doch angefangen vor 10 Jahren, indem ich mich die Moschee in Berlin-Wilmersdorf zuwandte, die da seit 1924 steht. Die wusste nicht so viel von ihrer Geschichte, aber sie ließen mich im Keller suchen. Und da wurde ich sofort fündig. Später habe ich das ganze Moscheearchiv gefunden, 100 Jahre. 100 Jahre Gemeindeleben in Berlin, befindet sich jetzt im Landesarchiv Berlin. Und in dem Moscheearchiv findet man die Spuren.
Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen auch mitnehmen in die Vergangenheit. Es gab damals konkurrierende muslimische Organisationen in Berlin. Welche waren das? Wer hatte sie gegründet und warum?
Ja, schauen Sie, es hat gerade einen Krieg gegeben.
Der Erste Weltkrieg.
Und der Erste Weltkrieg hat sehr viele Muslime vor den Toren Berlins gespült. Vor allem aus Russland. 18.000 Tataren, dazu aus Nordafrika, Indien, Mittleren Osten. Ein Teil davon blieb nach dem Krieg und stieß ein muslimisches Gemeindeleben an, das mal in eine politische Richtung ging, mal in eine religiöse Richtung, mal in eine künstlerische Richtung. Und im Prinzip gab es in West-Berlin, in Wilmersdorf, Charlottenburg, vier große Organisationen. Davon war die Moschee eine. Das war die aufgeklärte, rationale, religiöse Richtung.
Das ist die
Wilmersdorfer Moschee. Es gab das Literaturhaus, damals hieß es das Islaminstitut in der Fasanenstraße. Das war die politische Richtung. Daraus entwickelte sich ein Pan-Islamismus, der sich vor allem mit den Zionisten in Berlin auseinandersetzte. Es gab eine künstlerische Richtung der Sufi-Gemeinde Inayat Khan. Da wurde Musik gemacht und religiöses Erleben.
Sufis sind islamische Mystiker, sollte man vielleicht erwähnen.
Aber auch die islamische Künstler. Ne? Und Inayat Khan waren begnadete Musiker. Und dann gab es eine politische Richtung aus Indien, oben am Halen See, wo Muslimen und Hindus zusammenarbeiteten, um einen säkulären indischen Staat zu gründen. Und bei all diesen Organisationen waren Deutsche willkommen, um mitzumachen. Und das machten sie gerne. Und das war vor allem die junge Generation, um 1900 geboren, die hungrig war auf was Neues. Es waren Lebensreformer. Sie wollten ihr eigenes Leben in der Hand nehmen, sich individuell gestalten, künstlerisch, Schriftstellertätigkeit, im Heiratsmuster und eben auch in der Religion.
Kann man denn sagen, wie groß die muslimische Gemeinde damals war und vielleicht auch die deutschen Konvertiten, die sich dafür interessierten?
Ja, gezählt haben wir viel. 300 dort, 500 da, 70 hier. Auch der Imam hat gezählt. Ein fester Bestand von 200, dann 300, dann 500 Konvertiten und an die, wie er es nannte, 1500 Freunde des Islams. Das waren Deutschen, die sich nicht bekannten, aber sympathisch waren. Und da die Philosophie war, man muss kein Moslem werden, um einer zu sein. Man braucht sich nicht dazu bekennen. Im Grunde genommen sind alle erleuchtete, rationale, aufgeklärte, global denkende Menschen schon Moslem, fühlten alle sich wohl bei dieser Benennung. Es war eine Art Eingemeindung, ohne dass da zu sehr festgelegt wurde, jetzt musst du dies machen oder das sein.
Sie haben jetzt schon den Blick so ein bisschen gewandt auf eine dieser vier Institutionen, die Sie erwähnt haben, nämlich die Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde. Und diese Moschee zog in den folgenden Jahren, also in den späten 20er und frühen 30er Jahren, einen Mischmasch sehr interessanter Persönlichkeiten an. Ich habe mal versucht, das für mich so grob zu ordnen und bin so auf drei Gruppen gekommen. Zum einen scheint es mir, waren es eben die aristokratischen indischen Migranten, die Sie angesprochen haben. Dann gab es auch einige preußische Militärs und Intellektuelle, die darunter waren. Und dann eben auch eine ganze Reihe jüdischer, preußischer Intellektuelle, die vielleicht auch in den letzten Jahren konvertiert waren zum Christentum. Nämlich, was verband denn all diese ganz unterschiedlichen Gruppen miteinander?
Eigentlich nichts. Später sind sie auch vollkommen auseinander, als die Zeit fortschritt und der Krieg immer näher kam. Aber in der Zeit hatten alle eine gemeinsame Utopie. Man versuchte über das eigene Nest hinauszugucken, die Welt größer zu sehen als Deutschland. Die meisten verband ein Hass auf den Militarismus. Deutschland war ein durch und durch militarisiertes Land. Diese junge Generation, Leute von 22, 23, die wollten einfach aus diesem Korsett raus. Die Frauen wollten auch ihr Korsett ablegen und die Männer wollten, ja,
auch im wörtlichen Sinne wollten sie ihr Korsett ausziehen.
Auch mal homosexuell sein und es sagen dürfen. Und sie wollten anders essen und sie wollten auf dem Boden leben, weil das natürlicher war. Und sie wollten nackt baden und im Mondschein spazieren gehen.
Eine der Familien, um die es in einem ihrer Bücher geht, ist die Familie der Oettinger. Und das ist eine ganz interessante Familie, die sich irgendwie zwischen allen drei Religionen und manchmal auch keiner Religion bewegt, zwischen Christentum, Judentum und Islam. Und die eben auch im Umfeld dieser Moschee eine wichtige Rolle spielte. Vielleicht können Sie uns diese Familie oder die entscheidenden Personen zu dieser Zeit einmal kurz skizzieren.
Ja, die Oettingers waren preußische Juden. Sie kamen aus Westpreußen, aus der Verwaltungsstadt Marienwerder. Dort waren sie Handwerker. Sie hatten eine Klöppelmanufaktur. Es ging um Spitzen. Später tauchten die Koffer voller Spitzen nach dem Krieg auf. Und der Sohn, der dieses Milieu entflüchtete, Louis, er ging nach Berlin und er wollte keine Spitzen mehr. Er wollte Art Deco-Glas. Die Enkelinnen, wir müssen diesen Sprung mal kurz machen, die Enkelinnen Lisa und Susanna, kurz nach 1900 geboren, gehörten zu dieser Generation, die machen durften, was sie wollten.
Und die beiden sind auch, glaube ich, doch recht früh schon mit der Moschee in Kontakt gekommen.
Ihre Mutter war Mitbegründerin der Deutsch-Muslimischen Gesellschaft, Emilia, selber eine Opernsängerin, eine Schubert-Interpretin. Und Mutter Oettinger begegnete den Imam, damals ein junger Mann, Sheikh Abdullah. Sie befreundeten sich, die Töchter freundeten sich auch an, die waren dann noch recht jung, 17 und 20, und sie gehörten zur Kern der Gemeinde. Sie sorgten für die Themenmittage und Mutter Oettinger organisierte auch die Wandergruppe. Und die Töchter fanden interessante indische Männer. Sie experimentierten.
Also auch das war kein Tabu sozusagen, tatsächlich dann auch ausländische, indische, muslimische Männer zu heiraten.
Das einzige Kind, was dabei rumkam, Anissa, das 1933 geboren wurde, war ein uneheliches Kind. Man zog es mit durch. Anissa hatte richtig Pech. Das war nun eine Generation, die nicht mehr alle Freiheiten hatte. Sie hatte einen großen, dunklen Lockenkopf, dunkle Augen, ob das nun indisch war oder jüdisch. Alle Leute drehten ihren Kopf nach ihr um.
Ich würde auch gerne gleich nochmal auf die Machtergreifung der Nazis und das, was danach kam, zu sprechen kommen. Ja. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Und zwar haben wir ja heute so ein Bild von Muslimen und Musliminnen im Kopf, dass die Frauen Kopftuch tragen, die Männer haben einen langen Bart, es wird viel Tee getrunken, fünfmal am Tag gebetet und im Ramadan gefastet. So in etwa ist jetzt, sage ich mal, das sehr holzschnittartige Klischee. Sahen diese Muslime und Musliminnen damals so aus, wie man sich das heute vorstellt?
Ja, absolut nicht. Die Muslime, die hier zum Studieren kamen, das war die Elite, das war das Bürgertum. Weswegen es auch so gut klappte in der Begegnung mit den Lebensreformen, es waren alle junge Leute, die sich eine andere Zukunft wünschten. Hungrig waren sie, hungrig. Hier ist das Foto der Gründungsmitglieder der Deutsch-Muslimischen Gesellschaft 1933. Da sieht man Emilia mit Hütchen. Hugo Markus, der Vordenker der Moschee, seines Zeichens aktiv in der homosexuellen Bewegung.
Aber was auffällt, die Frauen sehen wirklich eigentlich genauso aus, wie man so es auch kennt von den Bildern des Berlins der 20er Jahre mit Pagenschnitt teilweise und Hütchen sehr elegant, modern. Gab es denn auch Muslime in Berlin, die das kritisch sahen?
Aber wie? Vor allem im Islaminstitut, das heutige Literaturhaus.
Also das vertrat die etwas konservativere Richtung, sage ich
mal. Der Pan-Islamismus bestand auf Orthodoxie. Und die Freiheit, die da in dieser Moschee herrschte, zum Beispiel, wenn sie miteinander sprachen, dann kamen Stühlen in der Moschee und Leute kamen mit ihren Schuhen rein. Man sieht es auch auf den Fotos. Der Imam sagte, das ist zwar nicht üblich, und wir müssen hinterher sauber machen, aber Hauptsache wir sehen uns und wir reden miteinander. Das ist wichtiger. Darüber wurde gegiftet in der arabischen und auch in der indischen Presse.
Darüber reden wir gleich noch. Ich würde gerne noch eine Frage vorher stellen. Und zwar ist es interessant, dass ja viele der Familien, auch die Oettingers zum Beispiel, eben einen jüdischen Hintergrund haben, zumindest in der Familiengeschichte. Und das überrascht ja eigentlich ein wenig, denn man könnte doch annehmen, dass die damals sehr bemüht waren, so deutsch wie irgend möglich aufzutreten in der Öffentlichkeit.
Ja, so hieß es auch. Das Einzige, was wir sein wollen, ist deutsch. Aber zu deutsch gehörte für diese junge Generation sich frei machen. Die Individualisierung, der Lebensreform, sich diesem Militarismus entledigen. Natürlich gab es einen sehr, sehr großen, sehr viel größeren Teil der deutschen Bevölkerung, die eben den Militarismus wieder umarmte. Aber es gab auch diese. Und das ist vor allem die intellektuelle Oberschicht gewesen, die experimentierte. Und obwohl die jüdische Bevölkerung verschwindend klein war in der deutschen Bevölkerung, waren sie überproportional hier vertreten.
Was passierte dann, als 1933 die Nazis an die Macht kamen?
Der Imam versuchte, neutral zu bleiben, insoweit das ging. Ein muslimisches, säkuläres Gemeindeleben hochzuhalten. Das Wort säkulär muss hier einmal fallen. Für sie war das die Trennung zwischen Politik und Religion und die Ausgestaltung des eigenen Lebens nach eigenen Gutdünken und ein paar Regeln aus der islamischen Tradition, die nützlichen. Und sie sind auch von der Gestapo heimgesucht. Viele Haussuchungen. Alle Juden, die da noch in der Gemeinde waren, sind wahnsinnig unter Druck gesetzt. Irgendwann ist Hugo Markus, der Präsident, dann im Konzentrationslager gekommen. Er konnte ausgekauft werden. All diese Väter konnten ausgekauft werden. Die Familien konnten kommen, wenn sie eine Ausreisetickets für die ganze Familie hatten und Visa und Geld. Nun hatte er keine Familie, Hugo. Wer ist gekommen? Der Imam ist gekommen mit Visa nach Indien, für Indien und Albanien und Geld aus der Gemeinde. Es hat 2 Monate gedauert, bevor sie alles zusammen hatten. Sie haben ihm ausgekauft. Er ist nicht gegangen.
Aber ich glaube, man muss es der Fairness halber auch sagen, es gab auch die in der Moscheegemeinde, die mit den Nazis sympathisierten und auch diese Ideologie unterstützten. Und die dominierten dann irgendwann auch das Gemeindeleben.
Ich habe das beschrieben, klar. Vor allem die älteren Wissenschaftler, die Orientalisten, Iranisten, Türkologen, die hielten da auch Vorträge und hatten diese Verquere. Auffassung, die dann auch vom Naziregime gehuldigt wurde. Islam, das ist eine militärische Religion. Dschihad, wo die Muslime sie anguckten und nur mit dem Kopf schüttelten.
Was ist denn heute, vielleicht zum Abschluss diese Frage, von all dem geblieben?
Es gibt der säkuläre Islam. Da wird zu wenig über geredet. Die Leute sagen, natürlich bin ich ein Moslem. Ich bin ein Kulturmoslem und ich esse kein Schweinefleisch und ich trinke, wenn es geht, auch keinen Wein, aber komme mir nicht mit all diesen Regeln, die eventuell bürgerlich heiraten, nicht muslimisch, aber sterben schon. Wenn es ans Sterben geht, sagen sie, nee, lieber in geweihte Erde, lieber auf dem islamischen Friedhof. Und darin sind die wenig anders als viele Christen.
Sagt Khedin Jonker, Religionshistorikerin am Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa. Das ist angesiedelt an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und wer nach diesem Interview noch mehr über die wirklich außergewöhnliche Familiengeschichte der Oettingers erfahren will, dem empfehle ich ihr Buch »Etwas hoffen muss das Herz – Eine Familiengeschichte von Juden, Christen und Muslimen«. Es ist im Wallstein Verlag erschienen, hat 272 Seiten und kostet 24 Euro. Im Süden von Thüringen gibt es einen kleinen Ort namens Christus. Früher war das ein Wallfahrtsort, die Pilger kamen in Scharen. Genau deshalb konnte man sich dort auch eine wunderschöne, wenn auch kleine Basilika leisten. Es könnte sogar die kleinste ihrer Art in Europa sein, doch so genau weiß das keiner. Doch all die Superlative nutzen wenig, denn auch hier kommen die Menschen nicht mehr zum Gottesdienst. Selbst die winzige Basilika wird nicht mehr voll. Die protestantische Pfarrerin der Kirche ist mit einem Katholiken verheiratet und gemeinsam kämpft das Ehepaar mit viel Herzblut dafür, dass sich an dieser Lehre etwas ändert. Blanka Weber hat die beiden getroffen.
Man muss wissen, dass die Farben alle aus natürlichen Mineralien bestehen. Chemie gab es nicht.
Christian Sauer zeigt die kleine Marienkapelle in der Basilika von Christus. An den Wänden verblasste Fresken, Bildnisse der heiligen Maria.
Rot, das waren teilweise organische Stoffe, was man aus Ochsenblut gewonnen hat. Und das hat sich mit der Zeit auch verfärbt. Also die schwarzen Mäntel, das waren ursprünglich rote Mäntel.
Vieles andere ist dagegen noch original erhalten. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche erbaut. 1542 soll in Christus die letzte Wallfahrt gewesen sein, kurz nach der Reformation. Und heute? Das Kirchlein ist heute fast unbekannt und das Christentum hat es auch hier schwer, den Boden unter den Füßen zu behalten. Sonntagnachmittag, 13:45, die Glocken läuten im kleinen Ort in Südthüringen. Christian Sauer ist regelmäßig in der evangelischen Kirche zu Gast. Protestant ist er nicht.
Ich bin in Unterfranken in der Nähe von Würzburg groß geworden, in einem rein katholischen Milieu, wenn man so will. Es gab zwar auch einzelne Dörfer, die protestantisch waren. In unserem Ort hat sich im Prinzip auch alles um die Kirche gedreht.
Sauer ist Mitte 50 und mit einer Thüringerin verheiratet. Seine Frau Silke ist die Pfarrerin in Christus. Zuvor war sie Jugendpfarrerin in Erfurt.
Und er kannte Christus schon vor mir und hat gesagt, als ich dann so mal heimkam und sagte, es könnte sein, nächste Gemeinde Fürnau und Christus. Und hat gesagt, oh, Christus ist schön, da gehen wir hin.
Jeden Sonntag sind die beiden unterwegs im ländlichen Raum von Thüringen. Er als orgelspielender Katholik, sie als evangelische Pastorin. Am Anfang ernteten sie skeptische Blicke, von denen sie sich aber nicht beirren ließen.
Das machen wir mittlerweile schon 16 Jahre hier und das ist für uns der Sonntag. Das ist ganz unser normaler Sonntag. Und Weihnachten ist es auch meistens so, dass er dann Heiligabend durch alle meine Orte mitkommt. Und wir hatten schon vor Pandemiezeiten, dass wir 5 Gottesdienste Heiligabend hatten, 3 an den Nachmittagen, also in jedem Ort einen, und Heiligabend 22 Uhr hier in Christus und 23 Uhr in Fürnau.
Silke Sauer kümmert sich um mehrere kleine Orte parallel, unterstützt von ihrem Mann, der oft noch zusätzlich eine katholische Messe in einer Gemeinschaft feiert oder in einer katholischen Kirche die Orgel spielt, da es auch dort mit dem musikalischen Personal nicht so gut bestellt sei. Aber alles, was seine Frau macht, hat Vorrang. Und so spielt er auch an diesem Sonntagnachmittag in Christus. Die dreischiffige Basilika könnte die kleinste und älteste dieser Art in Europa sein. So genau will man sich da nicht festlegen, auch wenn in einigen Führern und Broschüren damit geworben wird. Silke Sauer steht in dem mit frischen Blumen geschmückten Gotteshaus und blickt etwa 20 Menschen in die Gesichter. Oft sind es noch weniger und das macht ihr nicht nur in Christus Sorgen, sondern im gesamten ländlichen Raum. In der fränkischen Heimat von Christian Sauer sieht es ganz ähnlich aus.
Es war normal, dass jeder am Sonntag zum Gottesdienst ging. Das hat eigentlich erst die letzten 10 Jahre nachgelassen, dass viele nicht mehr für notwendig halten.
Ein bisschen enttäuscht ist er und fragt sich manchmal auch, wo das wohl enden wird. Erst kürzlich hat die evangelische Kirche Zahlen zum Kirchenaustritt veröffentlicht. Im Kirchenkreis Henneberger Land, zu dem auch Christus gehört, verlor die Kirche 134 Mitglieder. Auch Taufen seien pandemiebedingt zurückgegangen, um etwa 40%.
Und die Schwierigkeit ist, denke ich, wirklich, dass man meint, es geht alles ohne eine Gemeinschaft, ohne eine Institution. Ja, und dass die Institutionen im Moment Schwierigkeiten haben, das ist wohl leider wahr.
An diesem Tag hat Silke Sauer trotz ihres randvollen Terminkalenders extra noch einen Kuchen gebacken. Nach dem Gottesdienst sitzt man im kleinen Gemeinderaum neben der Kirche zusammen. Die Jüngste ist an diesem Tag Anja, 39 Jahre alt und in der Gemeinde engagiert.
Ich muss für mich persönlich sagen, mir tut's gut, einiges aufzuarbeiten oder wie auch immer, auch gerade wieder mit der Situation mit dem Krieg. Viele nutzen es halt eben nicht und das ist schade.
Sie kommt regelmäßig hierher in die kleine Basilika, dem Wahrzeichen ihres Ortes. Heute leben hier noch 500 Menschen. Etwa jeder 5. ist Mitglied der Kirchgemeinde. Christian Sauer räumt die Notenblätter zusammen. Dass er nach einem Studium des Wirtschaftsrechts nochmal katholische Theologie studiert hat, um seinen Glauben zu festigen und vieles besser zu verstehen, erwähnt der bescheidene Unterfranke nur am Rande. Auch er macht sich Gedanken, wie es gelingen könnte, den Glauben in dieser Region nicht ganz zu verlieren.
Mit Entertainment oder Unterhaltung wird es sicher nicht gelingen. Es hat Kirche nie gut getan, wenn sie sich dem Zeitgeist angepasst hat und gefällig geworden ist. Und bei diesem immer mehr zunehmenden Individualismus hat die Kirche so eher schlechte Chancen. Also sie wird wahrscheinlich wieder so weit zurückgedrängt, bis auf das Maß, wo nur Leute dabei sind oder die meisten, die die Sache auch ernst nehmen.
Für heute ist Feierabend für das thüringisch-fränkische evangelisch-katholische Theologen-Ehepaar Sauer. Vor ihnen liegt eine volle Woche mit vielen Fahrten zu den meist kleinen Kirchen ihrer Gemeinden. Auch wenn keine so klein ist wie die in Christus.
Es kann also auch für die Kirchen etwas Gutes sein, wenn all die, die es nicht mehr so richtig ernst damit meinen, austreten. So habe ich da ehrlich gesagt auch bisher noch nicht drüber nachgedacht. Poetry Slam, Science Slam, Song Slam. Es gibt heute kaum einen Bereich, für den es noch keinen Slam gibt. Also eine Art Wettbewerb des gesprochenen Worts. In der Urania Berlin startete 2020 eine ganz besondere Slam-Reihe, die dann aber durch die Pandemie zunächst erstmal wieder ausgebremst wurde. Der interreligiöse Preacher Slam. Nun sind die Corona-Regeln gelockert worden und in der Urania kann es endlich weitergehen. Emma Krämer war dabei, als Anfang Mai Juden, Christen und Muslime um die Wette predigten.
Also in der Kirche weiß ich halt, dass die meisten mir relativ wohlgesonnen sind und irgendwie auch darauf vorbereitet sind, von mir was zu hören. Und jetzt ist das ja nochmal ja, was ganz anderes. Ich weiß gar nicht, wer da sitzt.
Nathalie Georgi, Pastorin in einer Baptistengemeinde in Berlin. Als Predigerin routiniert, als Slammerin Novizin.
Ich hoffe, ich treffe keine Fettnäpfchen. Davor habe ich große Angst.
Unbegründet, wie sich zeigen wird. Denn das Publikum wird sich als ebenso aufgeschlossen erweisen wie ihre Mitslammerinnen und Slammer auf der Bühne. Perfekte Voraussetzungen auch für den Rabbiner Paul Moses Drasko, der sich deutlich hörbar auf eine Abwechslung freut.
Die jüdischen Gemeinden haben es nicht sehr gerne, sehr emotionale Predigten zu hören. Es ist für ihn, ich muss sagen, unangenehm. So, man muss wirklich versuchen, immer mit Selbstbeherrschung zu predigen. Und ich komme aus den USA, ich bin Jude, aber mein ganzes Leben habe ich diese Southern Baptist Preaching Art gesehen und dann auch viel Slam Poetry in Amerika gesehen. Und ich liebe es. Und ich muss sagen, liebe es manchmal zu predigen mit ein bisschen Energie.
Natürlich ist ein Poetry Slam ein Wettbewerb. Den ersten Preis kann nur einer oder eine gewinnen. Dennoch geht es beim Preacher Slam immer auch darum, den anderen Religionen zuzuhören und über den eigenen Tellerrand zu blicken. Für die Muslima Hamida Shamat, die zwar keine Predigerin ist, aber seit Jahren auf Slam-Bühnen auch Glaubensfragen thematisiert, war das der Grund, sich anzumelden.
Und gerade dieses Finden von Gemeinsamkeiten in den drei Religionen, jetzt in dem Fall das Judentum, Christentum und der Islam, ist einfach eine Thematik, die mich persönlich selber beschäftigt. Ich komme aus einer Familie, die von zwei Kulturen geprägt ist und somit auch verschiedenen Religionen. Und habe mich dadurch einfach so angesprochen gefühlt und dachte mir so, okay, ich würde gerne mir diese Bühne mit anderen Gläubigen teilen.
Die Pastorin, der Rabbi, die Slammerin und vier weitere Kandidatinnen prägen einen Abend, der, anders als beim ersten Preacher Slam vor 2 Jahren, diesmal viel stärker am Glauben ausgerichtet ist.
Guten Abend, herzlich willkommen zum interreligiösen Preacher Slam hier in der Urania Berlin.
Simon Klaas, evangelischer Pfarrer, Urania Programmbeirat und Organisator der Veranstaltung. Das diesjährige Motto: Dein Glaube, mein Glaube. Das Los des ersten Auftritts geht an Naya Chehimi, eine junge Studentin muslimischen Glaubens.
An was fehlt es uns, uns gegenseitig zu akzeptieren, ohne den Respekt füreinander zu verlieren? Teilen wir nicht miteinander die gleiche Timeline? Von Adam und Eva, Jahre später zu Abraham und den Vätern. Sie bestritten denselben Pfad der Wahrheit, geschickt vom Allerbarmer. Sie gaben jene Worte weiter, die unser Herr ihnen zuwies. Sie übernahmen die Prüfungen und gaben diese weiter an Jakob, Moses und Zacharia, bis die heilige Maria Jesus, der Friede sei mit allen, gebar.
Während des Vortrags leuchten die Augen von Rabbiner Paul Moses Drasko, vielleicht auch aus Vorfreude, denn er ist als nächstes an der Reihe.
Gott ist tot.
Schon mit der Überschrift seines Textes ist dem Rabbiner die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums gewiss.
Erklärte mir Nietzsche.
Was sich im Text nun entfaltet, ist ein Gespräch zwischen Philosoph und Rabbiner.
Herr Nietzsche warf ein, dass dieser Gott der Gott ist, der hinter der Moral des Westens steht. Dieser Gott hat ein Buch mit Regeln, das alle vorherigen Regeln umkehrte. Das Böse wurde gut und das Gute wurde böse. Jede Tat, die jemals begangen wurde, wurde gesehen, aufgelistet und gezählt. Ach, den Weihnachtsmann-Gott meinst du, sagte ich. An diesen Gott glaube ich auch nicht. Das ist dein Glaube. Aber wie betet man zu einem Gott, den man nicht sehen kann? Wie betet man zu einem Gott, den man nicht hören kann? Wenn Gott eine universelle Konstante ist, der Maßstab, durch den wir alle verstehen, dass wir Teil derselben Einheit sind, ist das dann nicht dasselbe wie gar kein Gott?
Die Antwort auf diese Frage eint gewiss Religionen und Konfessionen. Nein. Beim Preacher Slam ist Rabbiner Strasgos Resümee:
Gott ist tot, weil wir zugelassen haben, dass ein Bilderbuch, das wir gelesen haben, als wir Kind waren, zum zentralen Bild der Gottheit wird. Natürlich ist dieser Gott tot. Ein Gott, der lebt, wird ein wenig mehr Arbeit erfordern. Danke.
Die Arbeit, die dem Publikum an diesem Abend abverlangt wird, darf aber auch Spaß machen. Beim Preacher Slam werden religiöse Inhalte aus unterschiedlichen Perspektiven unterhaltsam beleuchtet. Nathalie Georgi, die Pastorin einer Berliner Baptistengemeinde, tanzt in ihrem Text mit dem Zweifel durch das Zeitgeschehen und durch Glaubensfragen.
Manches Mal, da geht mir die Puste aus und ich brauche eine Pause. Doch dann ermutigt er mich, komm, tanz mit mir, bleib nicht stehen in deinen Gottes- und Glaubensbildern. In deinem so ist es nun mal oder was wird sich schon ändern? Der Zweifel ist ein guter Lehrer. Er lehrt mich, alles zu hinterfragen, vor keiner Frage Angst zu haben, nichts als selbstverständlich zu nehmen und ein trotzdem Glauben. Ich glaube und deshalb zweifle ich. Und umso mehr ich glaube, umso mehr zweifle ich und umso mehr ich zweifle, umso mehr glaube ich. Glaube weiterhin an eine Zukunft für uns, an Nächstenliebe, an wahren Frieden, an politische Lösungen, an gelebte Gerechtigkeit, an das Gute im Menschen. Ja, und an Gott. Ich glaube.
Das Motto des Abends, mein Glaube, dein Glaube, erinnert an einen Werbespruch aus den 80er Jahren, der in Analogie weiterginge: Mein Glaube, dein Glaube. Glaube ist doch für alle da. Beim Preacher Slam in der Urania zeigt sich einmal mehr, der Blick über den Tellerrand ist wichtig und lohnt. Siegerin des Abends wurde Nathalie Georgi, dicht gefolgt von Rabbiner Paul Moses Drasko. Gewonnen haben aber alle.
Die Leute wollten das hören. Die wollten das Glauben verstehen und besprechen und verschiedene Meinungen hören. Und es war auch toll, dass alle sieben Leute von verschiedenen Perspektiven irgendwie einen Kern gefunden haben. Ich fand es unglaublich spannend und die Leute hier haben gezeigt, wie relevant es sein kann und wie intelligent es sein kann. Ich bin so, so froh.
Und wenn Sie selbst gerne einmal dabei wären, dann können Sie sich diesen Termin schon mal rot im Kalender anstreichen, auch wenn es noch eine Weile hin ist. Am 7. Dezember dieses Jahres findet der nächste Preacher Slam in der Urania Berlin statt. Bei uns geht es um Grenzgänger, um Menschen, die zwischen den Welten wandeln. Und einer, der das ganz sicher getan hat, war der französische Mönch Charles de Foucault, der am heutigen Sonntag in Rom heilig gesprochen wird. Er begann sein Leben als reicher Privatier, dem Alkohol und den Frauen nicht abgeneigt. Als Forscher verschlug es ihn dann nach Nordafrika, wo er eine Zeit lang mit den muslimischen Tuareg lebte. Die Begegnung mit diesem Nomadenvolk prägte ihn derart, dass er beschloss, sein Leben radikal zu ändern und fortan versuchte, streng nach dem Vorbild Jesu zu leben. Matthias Bertsch berichtet über ein ungewöhnliches Leben und über Christen, die Charles de Foucault bis heute inspiriert.
Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme. Wende dein Ohr mir zu, achte auf mein lautes Flehen.
In dem kleinen Raum im sechsten Stock eines Plattenbaus in Leipzig-Grünau sitzen vier Männer im Halbkreis, singen und beten. Einer von ihnen ist Andreas Knapp. Vor 25 Jahren leitete er das Priesterseminar in Freiburg. Eine weitere akademische Karriere lag nahe. Aber dann traf er eine der kleinen Schwestern vom Evangelium. Was sie über das Vorbild der Glaubensgemeinschaft Charles de Foucault erzählte, ließ auch in ihm den Wunsch wachsen, ein Leben in der Nachfolge Jesu zu führen, als kleiner Bruder an der Seite der Armen. Seine erste Arbeitsstelle war ein Putzjob bei einer Pflegeeinrichtung in einem Vorort von Paris. Der heute 63-Jährige erinnert sich.
Ich habe mich dann oft gefragt, was machst du hier eigentlich? Vorher hast du hier große Vorträge gehalten und Leute begleitet und Examina abgenommen und jetzt putzt du hier. Und das hat mir sehr geholfen zu merken, ich mache hier eine Entziehungskur. Ich hatte mich an vieles gewohnt, was mich so in meiner Persönlichkeit aufbaut und mich kitzelt und mich stärkt. Sagt, ja, da bin ich jemand. Und jetzt stellt sich die Frage, wer bin ich denn dann, wenn dieses Äußere ziemlich wegfällt. Was ist denn dann noch übrig?
Eine Frage, die sich Charles de Foucault gut 100 Jahre zuvor auch stellt. 1858 als Sohn einer reichen Familie in Straßburg geboren, ist ihm kaum etwas so fremd wie ein Leben in geordneten Bahnen. Er sucht das Abenteuer, zunächst beim Militär und mit Frauen, dann als Forschungsreisender in der Sahara. Dort kommt er in Kontakt mit den Tuareg, die ihn durch ihre Gastfreundschaft und Religiosität tief beeindrucken. Zurück in Frankreich wird er als Forscher gefeiert, aber der Erfolg erfüllt ihn nicht mehr. Er, der der Kirche schon als Jugendlicher den Rücken gekehrt hat, sucht einen tieferen Sinn und findet ihn in Jesus, dessen Leben er zum Vorbild seines eigenen macht.
Wie er das dann umsetzt, nämlich radikal im Sinne an die Wurzel gehend, einen ganz einfachen Lebensstil zu leben, solidarisch mit den Armen, Versuch, alle Menschen, egal welcher Rasse, Klasse, Religion, gleichwertig als Geschwister anzunehmen. Das waren ganz weitreichende Intuitionen, die er da hatte, die ja in der damaligen Zeit, wo ja auch so dieses Exklusive der verschiedenen Religionen gegeneinander noch eine viel stärkere Rolle gespielt hat, das war etwas Prophetisches. Und das hat viele Menschen angesprochen.
Zunächst lebt er in einem Kloster in Syrien, dann als Hausknecht in Nazareth. Doch schließlich zieht es ihn dorthin zurück, wo sein Sinn für das Religiöse erwacht ist, in die Wüste.
Diese erste Liebe zur Wüste, zur Sahara, das, was er dort erfahren hat, das hat ihn nie wieder losgelassen, glaube ich. Und dann auch wieder das Abenteuer. Ich möchte nicht irgendwo hingehen, wo schon alles vorbereitet ist, in einem Kloster, wo die Mauern schon stehen und die Zelle vorbereitet ist, sondern ich baue selber etwas. Ich gehe irgendwo weit weg. Dieser Hang und dieses Drängen zu etwas Extremem, zum immer weitergehen, macht schon seine Persönlichkeit stark aus.
Charles de Foucaults Leben ist vom Rückzug in die selbsterrichtete Einsiedelei bestimmt und zugleich vom engen Kontakt mit den Tuareg. Er spricht ihre Sprache nicht nur, sondern er schreibt sie auf, weil er sie bewahren will. Das ist für ihn die Botschaft des Evangeliums. Der andere ist wertvoll.
Und das wollte er so in dieser Weise für die Tuareg leben. Und das ist ihm auch in bestimmter Weise sicher gelungen. Er wurde ja von ihnen dann sehr geschätzt, sehr verehrt. Er wurde als Marabu, als Heiliger verehrt. Sie haben gespürt, dass er sie nicht über den Tisch ziehen will, dass er nicht irgendwie versucht, sie religiös zu kolonisieren. Es war ja Zeitalter des Kolonialismus, sondern dass er einen großen Respekt vor ihnen hat, aber dass er in seinem Leben etwas ablesen können von seiner Religion.
Charles de Foucaults Tod im Ersten Weltkrieg ist wohl eher ein tragischer Unfall. Er wird in seiner Einsiedelei von einer Gruppe von Plünderern überfallen und von einem seiner Bewacher aus Panik erschossen. 20 Jahre später entsteht in Frankreich die Gemeinschaft Charles de Foucault, zu der auch die kleinen Brüder und Schwestern vom Evangelium gehören. Sie predigen nicht für die Armen, sondern leben mit ihnen und teilen ihren Arbeitsalltag. Dies trägt dazu bei, dass wir uns ihre Sehnsüchte und gerechten Ansprüche zu eigen machen, heißt es in den Regeln der kleinen Brüder. Als Andreas Knapp 2005 nach Leipzig kam, stand er zunächst 10 Jahre am Fließband.
Ich mache das ja nicht nur, weil ich jetzt irgendwie da Jesus nachfolgen will, sondern zunächst einmal heißt es für mich dann ganz konkret, ich muss von etwas leben. Und wir waren alle froh, dass wir einen Job hatten. Als wir hier anfingen, gab es in Leipzig noch über 26% Arbeitslosigkeit. Da war man froh, wenn man überhaupt etwas hat, auch wenn die Bedingungen nicht so optimal waren vielleicht. Da gibt es schon eine grundlegende Solidarität, weil man dann ganz ähnlich in der gleichen Tretmühle drin ist. Der Unterschied ist dann vielleicht tatsächlich, der eine geht nach Hause und setzt sich dann vor den Fernseher und ich setze mich in die Kapelle.
Gott, höre unser Gebet.
Um Gelingen für die Friedensbemühungen der Vereinten Nationen.
Gott, höre unser Gebet.
Um Transparenz und Orientierung am Gemeinwohl in der globalen Finanzwirtschaft.
Gott, höre unser Gebet.
Die Kapelle, das ist der mit einer Kerze und einem Bild von Jesus geschmückte Raum in ihrer Wohnung, in den sich die Brüder zurückziehen, um dem Trubel des Alltags die Stille des Gebets entgegenzusetzen. Seit 2015 arbeitet Bruder Andreas nicht mehr am Fließband, sondern unterstützt Geflüchtete aus Syrien und dem Irak, die in Leipzig-Grünau ein neues Zuhause gefunden haben. So wie das Ehepaar Abud und Rafa, die vor 7 Jahren mit ihren Kindern aus Aleppo gekommen sind. Abud arbeitet inzwischen als Optiker in Leipzig. Deswegen ist nur Rafa zu Hause, als Bruder Andreas vorbeikommt und sie nach ihrer neuen Arbeit fragt.
Ja, die erste Woche war sehr schön.
War schön.
Ja, und die Unternehmensgebäude sehr schön. Es ist modernische wie heißt das? Struktur? Oder?
Struktur, ja, okay.
Ja, und auch schön mit großen Garten und so weiter.
Für mich wurde das dann zur ganz konkreten Einladung, jetzt ist das mein Job, in Anführungszeichen, das sind jetzt die Leute, die hierher gekommen sind und ich fühle und spüre, das ist jetzt mein Auftrag, mit denen Kontakt aufzunehmen. Und so habe ich die letzten Jahre den größten Teil meiner Zeit und Energie damit verbracht, diese Menschen in diesen ganz konkreten täglichen Sorgen zu begleiten, um Wohnung, um Arbeit, Kinder, Ausbildung. Und das ist so meine ganz konkrete Aufgabe bis heute.
Erlauben kann er sich das nur, weil die Brüder sehr bescheiden leben und er nebenher Bücher schreibt. Wer alles gibt, hat die Hände frei. Mit Charles de Foucault einfach leben lernen, heißt sein Neuestes. Man könnte ihn auch einen radikalen Humanisten nennen, allerdings mit einem kleinen Unterschied.
Ich würde sagen, mit einem radikalen Humanisten haben wir ganz viel gemeinsam, weil diese Grundüberzeugung, dass Menschen, der Menschen nicht zum Wolf, sondern eben zum Menschen werden müssen, das teilen wir alle. Wir als kleine Brüder versuchen da noch aus einer spirituellen Quelle zu leben, die uns inspiriert, die uns Kraft gibt und die uns auch noch mal einen, ich sag mal, ideologischen oder religiösen Hintergrund gibt, warum das so ist.
Und wenn Sie jetzt auch Inspiration suchen, wie man einfacher leben kann, dann lege ich Ihnen das Buch von Andreas Knapp ans Herz. Es heißt, wer alles gibt, hat die Hände frei. Mit Charles de Foucault einfach leben lernen. Es ist im Bene Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Die Religionen im Radio gibt es jeden Sonntag ab 14.05 Uhr. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.